Preis dem Herrn. Mit Gott geht's vorwärts und ohne Gott geht's rückwärts. Haben wir jetzt gehört in diesem Lied. Mein Thema heute ist ein sehr heikles Thema eigentlich, ein unbequemes Thema werde ich behandeln, dass die Komfortzone für Christen immer enger wird. Das haben wir jetzt in Amerika gesehen, was mit dem Herrn Trump passiert ist. Plötzlich wird er von seinem Twitter gesperrt und überhaupt, da kann ich mal an die Öffentlichkeit gehen. Plötzlich ist es so, als wenn einer mundtot gemacht worden wäre. So schnell geht es. Und ich passe so richtig sogar auch ins Thema rein. Keine Komfortzone, auch für Christen. Das kann für uns Christen auch ganz schnell gehen, dass du plötzlich abgedreht wirst, Strom ausgeschaltet, keine Mails kannst mehr verschicken, kannst gar nichts mehr machen. Nicht einmal, vielleicht nicht einmal deine Post wird abgeholt. Nur als Beispiel. Wir leben in ernsten Zeiten. Das wird alles auf Krieg geübt, ob wir das glauben oder nicht. So, ich habe ein heikles Thema, unangenehmes Thema, bereite dich vor auf Untergrundchristentum. Wir sind im Untergrund, müssen im Untergrund leben. Das Christentum ist eine Untergrundreligion. In den Katakomben haben sich die Christen in Rom versteckt und dort haben sie ihre Gottesdienste abgehalten, denn die Römer haben Angst gehabt vor toten Geistern und die sind dort nicht hin. Aber die Christen haben keine Angst vor Dämonen oder vor der Unterwelt Angst. Die beten, preisen Gott und die sind überall glücklich und happy. So, Christen brauchen eine ganz andere Haltung zur Wirklichkeit und zur Einstellung zum Leben. Es kann uns ganz schnell plötzlich anders gehen, dass alles verboten wird, dass wir nicht mehr zusammenkommen dürfen. Christen müssen lernen, siegreich zu leben, auch wenn alles verboten ist, trotz den Verboten und Vorschriften oder was auch immer sein soll. Die Kirche Jesu, die Gemeinde Jesu, ist mehr als nur ein Club von Gleichgesinnten oder die das gleiche Lied singen, die gleiche Melodie oder die gleiche Sprache. Oder die nur ab und zu mal am Sonntag zusammenkommen und ein bisschen Gemeinschaft pflegen. Ja, wir sind hier, den guten Kampf des Glaubens zu lernen und zu kämpfen. Beides, zu lernen und zu kämpfen. Es ist so wichtig, dass du lernst, in dieser guten Zeit, in der wir jetzt noch leben, dass du dich traust, anders zu sein, anders zu leben, anders zu denken, anders zu gehen. Trau dich, ein anderer Mensch zu sein, nicht von dieser Welt. Wir sind sowieso Außerirdische, wir glauben an den Himmel, an Gott, an den Heiligen Geist, in uns wohnt Jesus. Ja, wir sind anders gepolt und anders gelagert. Die Welt kann die Botschaft, die wir Christen haben, gar nicht verstehen. Was haben die ganze Zeit, die singen und spielen in ihrem Herzen? Und das sollten wir tun, wir sollen viel mehr singen und spielen in unserem Herzen. Einfach ohne Lippen zu bewegen, ohne dass wir die Stimme gebrauchen, auch ohne der Stimme. Einfach Gott loben und danken in Gedanken. Das wollen wir lernen. So, trau dich, anderer Mensch zu sein, mit Jesus zu wandeln. Und das ist nicht einfach, im Verborgenen den Glauben auszuleben. Ich weiß nicht, ob du das schon probiert hast, aber wir müssen uns vorbereiten auf das, dass wir mal Verachtung, Spott und Hohn und Verfolgung, all das ja ertragen und verkraften, dass wir abgebrüht sind. Und wir sollen als Menschen abgebrüht werden. Ach, der hat mich schief angeguckt, der hat mich nicht gegrüßt und der hat das und das mir gezeigt. Was weiß ich, lass doch, die Leute können ruhig dir den Vogel zeigen. Und die, oft schimpfen die Leute über einen, ach, ihr Christen, ihr lebt hinter dem Mond. Weißt du, die Russen wollten hinter den Mond kommen. Und die sind mal hinter den Mond geflogen, mal zu gucken, was da drüben ist. Der Mond zeigt nicht immer die Rückseite. Hier, da sieht man, wir sehen nur den Mann im Mond, aber nicht, was auf der Rückseite ist. Aber die Christen, die leben schon immer hinter dem Mond. Ja, wir brauchen nicht Anerkennung und Lob. Wir können ohne all diesen Dingen auch gut auskommen. Also lerne, selbstlos zu sein, nicht auf deinen Stolz versessen, ja, mich haben sie verletzt. Die meisten Christen wissen nicht, was so ein echtes, wahres Christentum ist. Die meisten Leute denken nur, wenn sie an Jesus denken, seine letzten Worte, es ist vollbracht. Aber nein, Jesus hat uns auch was ganz anderes gelehrt. Die letzten Worte Jesus sind nicht die Worte vom Kreuz, sondern in der Offenbarung. Was der Herr Jesus der Gemeinde sagt, schreibt der Gemeinde das und das und immer wieder das Gleiche, wer da überwindet. Das sind die letzten Worte Jesu, wer da überwindet. Für Christen gibt es keine Schonzeit, die werden gejagt, der Löwe brüllt, das war anfangs der Christenheit, in der Christenheit, am Anfang, jetzt brüllt der Löwe nicht mehr. Der Löwe hat Angst zu brüllen, denn dann merken sie sofort, von wo die Jagd beginnt oder was da los ist. Wir müssen ja wissen, was das bedeutet. Der Löwe geht umher wie ein brüllender, also der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt. Der Teufel brüllt nicht mehr. Der kommt nicht mehr als Stasi oder KGB oder Sekulariates. Und das ist viel, viel schlimmer. Wir wissen nicht, von wo aus die Verfolgung kommt. Das merken wir gar nicht. Und ich werde heute ein paar Sachen anschneiden. Wir leben gefährlicher, als wir denken. Viel gefährlicher. Satan begehrt die Christen ganz besonders. Und das ist, wo der Teufel angelegt hat, einfach die Christen zu verfolgen. Durch Lieblosigkeit, durch Ungerechtigkeit, durch Bedrängnisse, Nöte und so weiter. Die Christenheit soll lernen, mit Verfolgung zu leben. Dass man schief anguckt, dass man die Christen bemitleidet. Ach, alte Leutchenclub oder was weiß ich was für ein Club. Oder Klimpelesverein oder was die Christen manchmal so betitelt worden sind. Verfolgung sollte für uns Normalzeit sein. Wir sind in der Bewährungsphase. Wir müssen uns bewähren mit unserem Glauben. Und Christen dürfen keine Angst haben vor Widerstand und Widerspruch. Und dann musst du stark werden, innen drin selber so stark sein. Mir macht es nichts aus. Rutsch mir den Puppen runter, mach mir die Sinnflut. Ich gehe meinen Weg und ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich halte mich an dem fest, was der liebe Gott mir gegeben hat und gebe nicht her. Für Christen ist es also wirklich wichtig, jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, es ist alles so still und wir sind doch in so einer großen Gefahr, denn plötzlich und unerwartet schnappt die Falle zu. Überall, wo du siehst, da werden Menschen anerkannt, gelobt und so weiter. Und wir Christen möchten auch gelobt werden. Aber ich sage dir eines, hör doch auf, nach Lob Ausschau zu halten. Mich sollen sie loben, mich sollen sie danken, mich sollen sie verehren, mich sollen sie unterstützen. Unsere Sendung ist Lukas Kapitel 10, Vers 3. Siehe, ich sende euch wie Lämmer. Dort heißt es, Luther übersetzt es mit wie Schafe. Aber in der Bibel heißt es richtig, ich sende euch wie Lämmer unter den Wölfen. Stell dir vor, so ein kleines Schäfchen. So ein kleines Schäfchen muss gucken, dass es durchkommt durch ein Rudel von Wölfen. Ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfen. Du bist ein Lämmchen. Ein kleines Baby. Und da musst du gucken, wie setze ich mich durch. Für so ein Lämmchen ist es wichtig, dass es weiß, wo die Mama ist, wer ist meine Hilfe, wer steht mir bei. Das ist für so ein Lämmchen ganz wichtig. Auch wir Christen lieben Geborgenheit, Sicherheit. Wer will das nicht? Also ich müsste falsch liegen, wenn ich das nicht mir wünsche und danach mir nicht sehnen würde. Aber das ist auf dieser Welt nicht zu finden. Die menschliche Natur sucht immer Wärme und Gemütlichkeit, Komfortzone, Sicherheit, Geborgenheit und was alles so sein mag. Herr, hier ist gut sein. Nach der Offenbarung dort auf dem Berg Tabor. Und was ist passiert? Kaum ein paar Schritte gegangen, da brüllt schon der Teufel, belästigt die Jünger. Ein Besessener begegnet Jesus. Und immer wieder fragten die Leute, Herr, wo bist du zur Herberge? Wo bist du gemütlich? Und wo bist du bewahrt? Wo wirst du willkommen geheißen? Und wir haben ja seit Weihnachten, und wir wissen, was seit Weihnachten los ist. Ja, kein Raum in der Herberge. Für Christen gibt es keinen Platz auf dieser Welt. Deshalb müssen wir entrückt werden, weggeschnappt werden oder was auch immer es sein wird. Leute fragten immer wieder Jesus, wo bist du zu Hause? Der Mensch sehnt sich nach einer Wohlfühlgemeinde. Ach, hier ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Da singen wir so fromm. Aber ich sage euch die Wahrheit ist, dass es das wirkliche Christenleben Unwohlsein ist. Es ist ein Kampf vom ersten Augenblick bis zum Schluss. In der Bibel heißt es, das Reich Gottes leidet Gewalt. Und die Gewalt anwenden, die reißen es an sich. Jesus wird in dieser Welt widerstanden. Er ist unerwünscht, kein Raum in der Herberge. Und wir, uns geht es nicht besser, denn haben sie mich abgelehnt, hat Jesus gesagt, sie werden euch auch ablehnen. Haben sie mich verfolgt, sie werden euch auch verfolgen. Hier wehen Herrn Jesus und seinen Anhängern eisige, raue Winde ums Gesicht. Du musst dich warm anziehen. Wir haben in dieser Welt keine Komfortzone. Wir haben es aufgebaut, ja. Wir wohnen vielleicht im ersten Stock, haben unser Gottesdienst. Von unten können sie uns nicht die Scheiben ausschlagen oder uns sonst belästigen. Aber wir sind nicht in Sicherheit. Es kann jeden Augenblick was passieren. Gott wird uns erlösen im letzten Moment. Ich habe eine gute Zeit gehabt, als meine Amseln bei mir auf dem Balkon genistet haben. Zweimal haben sie gebrütet in einem Sommer. Das war toll. Und ich konnte beobachten, wie die Vögelchen fliegen lernen. Aber das Interessante war, wie die Mutter sie aus dem Nest geworfen hat. Auch wir Christen werden aus unserem frommen, religiösen Nest rausgeworfen. Wir müssen jetzt lernen, selber zu fliegen, selber Futter zu suchen, auf eigene Füße zu stehen. Und das ist der Sinn der Sache, warum wir in dieser Welt sind. Wir müssen das Nest früher oder später verlassen, diese Komfortzone. Alles gemütlich, mir ist wohl, Herr. Oh, in deiner Gegenwart. Ach, süßer Jesus. Aber die ganze Geschichte ist ganz schnell vorbei, wenn du ein bisschen länger mit dem Heiland gehst. Wir gehen erst, wenn wir aus dem Nest geworfen werden, so wie meine Amseln hier, da wird es plötzlich ungemütlich. Ich sehe noch heute, da sitzt die Mama auf dem Baum, auf dem Ast und pfeift und der Bengel schreit, komm, gib mir was zu fressen, aber die Mutter kommt nicht, die schüttelt mit dem Kopf und pfeift ihr Liedchen. Er muss selber aus dem Nest springen und zu der Mama kommen und fliegen lernen. Und das ist auch Christsein. Du musst fliegen lernen, gehen lernen, sprechen lernen, kämpfen lernen, arbeiten lernen. Aber dem Christen wird es ungemütlich, unbehaglich und mulmig. Und für manche ist es gar nicht so geheuer. Das habe ich nicht gedacht, dass auf dem christlichen Leben sowas auch passiert. In unserer Komfortzone konzentrieren wir größtenteils nur um uns selbst, mich und mein und mir. Wir verwenden so viel Energie, nur dass wir uns selbst irgendwie profilieren, gemütlich halten, dass wir nicht vernachlässigt werden, dass uns die Mitmenschen lieben, dass sie uns ehren, dass sie uns danken. Aber Jesus sagt jetzt, fliege, laufe, renne, kämpfe den guten Kampf. Jetzt musst du lernen, dich selbst zu versorgen. Aber das ist so schön, im Nest zu sein. Ja, es ist ein schönes Dasein, nur dass wenn Gläubige, Gleichgesinnte zusammen sind, alle das gleiche Lied singen, die gleiche Sprache sprechen, gleich angezogen sind und gleiche Uniform tragen, ist auch schön. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. In uns steckt allen die Sehnsucht nach Geborgenheit. Das ist wahr, nach Anerkennung, nach Liebe, nach Gerechtigkeit, Sehnsucht nach Vollkommenheit. Wir sehen das alles, aber das ist in dieser Welt nicht zu finden. Wir müssen, ob wir wollen oder nicht, den guten Kampf kämpfen. Wir denken, die Welt ist mein Heim. Nein, die Welt ist nicht unser Heim. Hier hast du kein Heimatsgefühl. Nur du merkst, ich bin hier eine Fremde. Hier werden nicht einmal meine Bedürfnisse gedeckt. Und jetzt muss ich plötzlich auf eigene Füße stehen noch dazu. Bruder, mal du das, was predigst denn du? Ich muss alles selbst tun. Das macht doch der Heiland für mich. Nein, der Herr Jesus sagt, ich stehe hinter dir. Und du rennst jetzt. Du kämpfst jetzt. Du gibst alles her. Und ich werde dich versorgen und ich werde dich tragen. Jetzt muss ich alles tun. So wie meine Amsel. Ich muss selber jetzt meine Würmchen suchen, jetzt selber meine Flügel gebrauchen und flattern. Jetzt haben wir keine Komfortzone mehr um uns herum. In der Urgemeinde, da brach plötzlich, die waren auch so schön beieinander, 8000 Seelen, die lobten und priesen den Herrn. Und plötzlich kam eine Verfolgung, dass nur noch die Apostel übrig geblieben sind in Jerusalem und alle anderen haben sich zerstreut in alle Lande. Und dann haben sie an den Plätzen, wo sie zerstreut waren, Gemeinden gebaut, Reich Gottes gebaut. Und überall im Römischen Reich, wo Erweckung gab, wo es Gemeinden entstanden sind, wo der Heilige Geist wirkte und arbeitete, gab es Verfolgung. Ich will die Wahrheit sagen, Geschwister, wir müssen uns darauf vorbereiten, die Christen in Russland hatten das schon hinter sich, in der Sowjetunion. Und jetzt sind wir wahrscheinlich dran, hier im Westen eine moderne Art von Christenverfolgung. Die wird ganz anders sein, als die in der Sowjetunion, wo der Löwe gebrüllt hat und versucht hat, den und jenen zu verschlingen und der und jener ins Gefängnis kam. Aber wir müssen jetzt auch uns vorbereiten auf unruhige Zeiten. Die gemütlichen Zeiten, was wir jetzt hatten, da sehen wir in Amerika, plötzlich wird das Kapitol gestürmt. Und was für ein Zirkus und was für ein Theater dort im Lande ist. Und plötzlich wird es Bedrängnis geben. Die Christen, schau doch, der Trump, die haben den Trump unterstützt, verstehst du? Da wird sich die Verfolgung von dort sich erheben. Ja, die Christen haben für ihn gestimmt, die Christen haben für ihn gekämpft, die Christen sind schuld, dass das Kapitol gestürmt wurde. Pass auf, was da alles gesagt wird. Ja, diese Rassisten alles, verstehst du? Fanatiker, Fundamentalisten, auf die hat er ja gebaut die ganze Zeit. Und die Komfortzone wird für die armen Gläubigen in Amerika immer enger werden. Warte, was da kommt. Die Geschichte mit dem Trump ist noch nicht zu Ende gedacht. Wir dürfen nicht vergessen, warum Christen getötet worden sind im alten Rom, auch im Kapitol. Vom Kapitol ging das auch damals aus, vom Senat. Sie wurden nicht getötet, weil sie Jesus angebetet haben. Im Römischen Reich, da im Römischen Imperium, gab es zahlreiche Religionen, die waren tolerant, da durfte jeder glauben nach seiner Fasson selig werden. Das hat niemand gestört. Aber etwas hat sie gestört. Die Christen haben Jesus angebetet. und gesagt, er ist Herr, nicht der Kaiser. Sie haben, die Christen haben brav ihre Steuern bezahlt, brav ihre Arbeit getan und so weiter, aber sie haben den Kaiser nicht angebetet als Herrgott. Der Mittelpunkt war was ganz anderes, war Jesus. Die Christen wurden getötet wie Rebellen, wie Schwerverbrecher. Sie wurden gekreuzigt. Und gekreuzigt hat man nur Verbrecher. Und so wurden sie behandelt. Pass auf, was auf dich zukommt, wenn du an Jesus glaubst und ehrlich meinst und aufrichtig glaubst, du wirst auch wie ein Verbrecher behandelt. Warte mal ab. Ja, du sagst, Bruder, wo tut es? Ja, studiere die Kirchengeschichte, die Christenheit. Studiere, wie die Christenheit sich entwickelt hat. Was die Cäsaren nicht tolerierten, war, dass sie nicht ihr Gott waren, der Kaiser. Die haben nicht akzeptiert, dass sie einen Jesus anbeten, jemanden, den man nicht sieht, den man nicht bildlich irgendwo darstellt. Und das waren Landverräter, Verbrecher. Die ersten Christen waren wie Verbrecher, wurden wie Verbrecher behandelt. Hätten sie Jesus und den Kaiser angebetet, das wären prima Kerle gewesen. Deshalb hat Jesus gesagt, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Denn die ersten Christen wäre nichts passiert, wenn sie den Kaiser und Jesus angebetet hätten. Und dir würde auch nichts passieren, wenn du den Präsidenten anbetest und Jesus. Das, dir würde nichts passieren. Aber sobald du nicht mehr Heil schreist und nicht mehr den Mammon anbetest und nur dem Mammon, dann Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Das ist radikal. Wir können den Grund gut feststellen und nachvollziehen jetzt nach 2000 Jahren, warum die Christen verfolgt wurden. Sie haben einfach sich total Jesus verschrieben. Ich gehöre Jesus, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Die Welt ist mir vergessen. Ich habe in dieser Welt nichts und ich erwarte nichts von dieser Welt und so weiter. Und der Staat, ich lebe in diesem Staat, aber der Staat hat nicht über meinen Glauben zu bestimmen. Ich gehorche dem Staat. So, wenn du Jesus und den Kaiser anbetest, kein Problem. Dann bist du ein anständiger Christ. Dann loben sie dich noch. Ja, solche Kerle brauchen wir, die Jesus und den Kaiser anbeten. Aber Jesus lässt sich nicht teilen. Entweder oder. Entweder bist du ganz oder gar nicht. Die Christen hatten ja etwas Absolutes. Sie hatten die Offenbarung Gottes. Sie wussten, Jesus ist Herr. Er ist König. Er ist alles. Und die Christen lebt nach universellen Maßstäben. Die wussten, mein Leben ist von Gott bestimmt und ich lasse mein Leben nicht von irgendjemand anderen bestimmen. Nicht vom Kaiser. Und was alles auch heute bedeutet, was Kaiser ist, nur nebenbei. Und die Frage ist, hast du gelernt, unabhängig von der Regierung zu leben, unabhängig von der Menschenmeinung zu leben oder irgendeinem zu gefallen, einem, ja, das, der gefällt mir. Ja, wir sind nicht mehr Menschenknechte. In dem Augenblick, wo wir Jesu Kinder sind, Jesu Nachfolger sind, wir leben nach anderen Maßstäben. Wir gehören Jesus. Und die Christen haben alles ganz anders beurteilt. Sie haben gefragt, was würde Jesus machen? Und Jesus hat ihr Leben bestimmt, den Alltag, ihre Beziehungen. Und nicht mehr die Gesetze, die Gebote, auch nicht alte traditionelle Werte, sondern das, was Gott durch den Heiligen Geist in ihr Leben hineingelegt hat. Und weil sie Jesus als ihren einzigen Herrn kompromisslos akzeptierten, ihr Leben ihm zur Verfügung stellten, ihr Leben von Jesus bestimmen ließen und so weiter, dann wurden sie als Staatsfeinde behandelt, kommt ins Gefängnis, werden getötet und die Christen wurden systematisch wilden Tieren vorgeworfen, in den Arenas und so weiter kämpfen müssen. Und sie galten im alten Rom als Feinde, weil sie nicht den Kaiser verehrten und dem Kaiser sich total unterordneten. Und Jesus lehrte, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht dies und jenes tun. Und ich möchte nur aus der Geschichte, aus der Tradition hier, was die Christen so in den alten Schriften niedergeschrieben haben über ihr geistliches Leben, was ihr Leben ausgemacht hat damals, die waren wirklich radikal. Sie lehnen den Kaiserkult radikal ab. Das war der Grund. Der musste nur einfach den großen Zehen vom Kaiser vom Denkmal irgendwo küssen, ein bisschen Parfüm versprühen womöglich, eine Rose hinlegen und dann waren sie perfekt. Aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben gesagt, wir ehren nur Jesus. Und für den geben wir alles. Aber dem Kaiser nicht. Das Christentum verbreitet sich nicht wegen ihrer Originalität oder Universalität, dass sie ja keine Götter hatten, in welcher Form auch immer. Nein, ihr Zeugnis, ihr Glaubenseifer war es. Ihr Zeugnis, dass sie einfach Jesus lieben und ihre Nächsten wie sich selbst. Das war ihr Gesetz. Die Christen lehnten den Kaiserkult ab, weil ja, sie waren dem Gesetz treu, aber den Kult lehnten sie ab. Niemand darf über mein Leben regieren und bestimmen, außer der Herrgott selber. Und die Christen wurden abgelehnt, weil man ihnen nicht irgendwie beikam. Sie waren allglatt. Das waren die ersten Christen. Die hatten keine Figur, die haben keine Kirche. Ja, und die haben Menschen geliebt, die waren nett zueinander und sie haben sich als Brüder verhalten gegenüber den anderen. Ja, sie waren sehr ehrlich, aber man hat ihnen alles Mögliche unterstellt. Die würden Kinder schänden oder die würden Menschenblut trinken. Das hat man den Christen unterstellt, weil sie das Blut Jesu gepriesen haben und gesagt, das ist das Blut des Lammes, das ist mein Leib. Die würden also Menschenspeise, also Menschenfleisch essen, Kannibalen wären das. Das hat man alles den Christen unterstellt. Bis heute. Wenn du so liest und hörst, was man den Christen alles unterstellt. Und das, warte mal, das wird uns auch alles unterstellt als Christen. Was wir alles so treiben. Sie wurden beschuldigt. Sie seien also schuld für Naturkatastrophen. Sie sind schuld für die Pest. Pass auf, die Christen sind schuld sogar für Corona womöglich auch noch bald. Es kann alles noch kommen. Es ist noch nicht, aber es passiert. Damals hat man immer wieder Christen und die Juden später, oder die Christen haben die Juden nachher beschuldigt, sie wären schuld für Pest und Hungersnöte und Katastrophen. Die christliche Religion wurde bezeichnet als fremd, unerlaubt, briefsartig, obwohl das alles gar nicht war. Es ist alles nur Unterstellung. So langsam hört die Komfortzone auf. Pass auf jetzt mit dem Sturm auf dem Kapitol, das wird Auswirkungen haben, tief in den Medien und überall, in der ganzen Politik, in der Philosophie. Die Christen sind zügellos, sind radikal, unzurechnungsfähig, lichtscheu und was weiß ich, verachtenswert. Guck mal, was die alles gemacht haben. Der Trump, der nur gesagt, lasst uns zum Kapitol gehen, verstehst du, und schon wurde alles verzerrt und dargestellt. Ich will den nicht in Schutz nehmen, diesen Politiker. Aber ich will nur sagen, sowas wird ganz schnell kommen, kann sehr schnell kommen. Und plötzlich sind Christen die schlimmsten Feinde. Nicht, dass sie keine Götter haben oder dass sie ja dies und jenes verkündigen. Du siehst, die Verkündigung interessiert die Leute nicht. Die Leute gehen nur, was ihnen gerade recht ist. Die wurden beschuldigt, alles Mögliche angestellt zu haben im Römischen Reich. In allermeisten Fällen hatten die Christen gute Argumente. Wenn ich so die alten Schriften lese, was die Apologeten hier hergenommen haben, wie sie sich verteidigt haben und wie sie an den Kaiser geschrieben, Eingaben ins Parlament gemacht haben damals. Sie haben wirklich geistig sehr stark gearbeitet und die christlichen Apologeten, sie waren den Heiden sehr überlegen, weil sie was gedacht haben. Sie haben kräftig da sich verteidigt, dass die Christen grundlos verfolgt werden. Sie haben kein Verbrechen und sie haben wieder versucht darzustellen, dass sie keine Verbrecher sind. Sie haben offen erzählt, woran sie glauben, was sie sind, wer sie sind. Und dann haben sie ja auch gepredigt, ja, wir leben unter euch, wir sind genauso wie ihr. Wir kleiden uns nicht anders, wir essen nicht anders, wir wohnen nicht anders wie ihr, wir sind wie ihr. Das waren die Christen. Aber sie wurden als Menschen zweiter Klasse behandelt. Ich sage es euch nur, im Augenblick merkt ihr das noch nicht. Ich werde nachher, gegen Schluss habe ich noch ein paar Punkte, was ich sagen möchte. Die Christen merken das nicht. So langsam braut sich was zusammen. Da braut sich was zusammen. Wir sind nicht anders wie die anderen. Ich habe da einen Brief eines Apologeten und er beschreibt, wie die Christen sind. Die Christen unterscheiden sich von anderen Menschen in keiner Weise. Sie sprechen die gleiche Sprache, haben die gleiche Art von Kleidung, sie wohnen in den gleichen Häusern neben den anderen, bezahlen ihre Mieten, ihre Steuern. Und die Apologeten haben auch geschrieben und gesagt, sie sind nicht gesetzeswidrig, wie er das sagt. Sie ehren auch den Kaiser. Und der Kaiser, das ist ihr Chef, ihr Boss, und sie sind der Obrigkeit untertan, aber sie verehren ihn nicht als Gott. Sie kämpfen sogar in der gleichen Armee für den Kaiser, aber im Krieg und wo auch immer, sie greifen zu den Waffen, sie verteidigen den Kaiser, aber das ist nicht ihr Gott. Und das ist ein großer Unterschied. Sie sind fleißig, sind beispielhaft, im privaten wie im öffentlichen Leben. Und aus dem Brief hier, was vor mir liegt, da heißt es und so weiter, sie sind gar nicht anders wie andere Menschen. Sie benehmen sich, ihre Kinder werden nach römischer Art und Weise erzogen. Ja, sie sind nicht anders. Und auch hier, Geschwister, auch wir dürfen nicht anders sein, wie unser Umfeld, wie unsere Gesellschaft ist. Wir sind in dieser Welt, wir sind nicht von der Welt. Das ist der große Unterschied. In der Welt, aber nicht von der Welt. Und das haben die Apologeten damals auch ganz kräftig verteidigt. Sie isolierten sich nicht in ihrer Stadt. Sie benutzen keine geheime Sprache. So, ja, manche Christen sprechen die Sprache Kanaans. Das ist die Sprache Kanaans. So fromme Sprache, verstehst? Aber sie haben römisch, lateinisch gesprochen, griechisch gesprochen, wie auch immer. Ihre Lehre entstammt nicht einem wirren, verrückten Geist, wo man grübelt, nur fantasiert und so weiter, oder irgendwelchen undurchsichtigen Philosophien. Sie wohnen in griechischer und barbarischer Art, so haben sie geschrieben, also unter den Ausländern, wenn sie Ausländer sind. Sie wohnen also Bürger Roms, in Italien, wo auch immer. Sie teilen das Schicksal des Volkes, des Landes mit. Und sie sind nicht irgendwie anders, dass sie aus dem Rahmen fallen. Wahre, gute Christen fallen nicht aus dem Rahmen. Die bleiben normal und sachlich. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Geschwister, und deshalb ist es so wichtig, dass wir das gleiche Leben leben wie die anderen. Wenn es uns schlecht geht, geht es den Leuten auch schlecht. Wenn es denen schlecht geht, geht es uns auch schlecht. So, wir nehmen teil am Schicksal des Volkes, auch als Deutsche. Wir leiden alle unter Corona, wenn die anderen leiden. Sie geben hier, so schreibt dieser Apologet, sie geben guten Beispiel des Zusammenlebens. Sie verhalten sich richtig, sie helfen den Armen, den Kranken, den Schwachen. Ist das schlecht? Ist das verderblich? Sie weilen auf der Erde, sie sind aber Bürger des Himmels, so haben sie geschrieben. Sie wohnen hier in dieser Welt, aber die Heimat ist dort bei Gott, ihre Heimat. Sie glauben an das ewige Leben, und das ist, was uns anders gestalten lässt und anders sein lässt. Und jedes fremde Land ist für sie eine Heimat, und jede Heimat ist für sie eine Fremde. Also gar nichts anderes, nichts Außergewöhnliches. Die gleiche Nahrung, was die anderen essen, das essen die auch. Sie heiraten, zeugen Kinder und setzen ihre Neugeborenen nicht aus, wie die Römer das manchmal gewohnt sind. Als Kinder ausgesetzt werden. Ich werde nie vergessen, ich bin in Indien, ich glaube in Bangalore, dort unten, und plötzlich kommt in einem Waisenhaus, und plötzlich kommen ein paar Mädchen, und die bringen so ein kleines Baby mit. Und dürfen wir das Kind behalten? Das Kind wurde uns über den Zaun abgegeben, als Waisenkind. Verstehst du? Und dann sagt das Waisenvater, ach lass, auf ein Kind kommt nicht zusammen, wir sind schon über 100 Kinder hier, da kann auch dieses Kind noch da bleiben. Und so dürfen wir das Baby behalten. Die Mädels haben sich gefreut, dass jetzt wieder noch Baby abgegeben worden ist. Aber dann habe ich gesagt, ist das gang und gäbe? Ja, sagt bei den Heiden, ist es gang und gäbe. Wenn die Eltern die Kinder nicht ernähren können, das wird abgegeben. Und so war es auch in der Antiken so, dass die Kinder ausgesetzt wurden. Das war normal. Kann sie Literatur studieren. Also, wir teilen alles, was die anderen auch haben, haben die geschrieben. Sie leben im Fleisch, aber sie sind nicht Fleisch, sondern Geist ist bestimmt ihr Leben, der Heilige Geist bestimmt ihr Leben. Das ist, was die Apologeten geschrieben haben. Sie verbringen ihr Leben hier als Bürger, menschliche Bürger hier auf dieser Welt und so weiter. Ihre Lebensführung richtet sich nach den Gesetzen des Landes, aber letztendlich, wenn es darauf ankommt, sie haben ein höheres Gesetz über ihr Leben, das Gesetz Gottes. Und sie lieben alle, die verfolgt werden, die bedrängt werden. Das sind die Christen. Und sie wurden damals in der antiken Welt verfolgt. Das waren liebe Menschen, und trotzdem wurden sie verachtet, wo es nur möglich war. Keiner wollte sie haben, auch bei den anderen, bei den Barbaren, bei den Skythen und so weiter. Man hat sie zu Tode gebracht, weil sie anders waren, weil sie haben nicht die Götter angebetet, und vergöttert und auch nicht den Kaiser. Über uns herrscht nur einer, das ist der Heilige Geist und Gott. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Wie der Apostel Paulus schreibt, so haben auch die anderen Apologeten argumentiert, sie sind arm und machen sehr viel reich, sie dienen, wo sie nur können, und sie lieben ihren Nächsten wie sich selbst, manchmal sogar mehr als sich selbst. Man raubt ihnen die Ehre und so weiter, und die sind doch unschuldig und die verteidigen sich, die nehmen lieber Hass und Neid und Eifersucht auf sich und man beleidigt sie und sie segnen dann. Das waren die Christen, das war typisch für die Christen. Und die mussten raus aus dieser Komfortzone. Sie wurden verfolgt, gehasst. Auch für uns blüht das Gleiche. Auch uns wird es nicht besser gehen, ihr Lieben. Man hasst die Christen, hat damals, die Griechen verfolgen sie, und dann, wenn sie in eine Stadt reinkamen und Paulus irgendwo gepredigt hat, die Bibel ist ja voll, das Neue Testament ist voll, sobald Paulus den Mund aufgemacht hat, wurde er so bedrängt, obwohl er nichts Böses getan hat. Jetzt sind die zu uns gekommen, die ganze Welt verrückt machen. Die Juden bekämpften sie, die Römer bekämpften sie. Eine andere Rasse. Was sind das für Menschen, die keinen Tempel haben, keine Gottheit haben, keine Figur haben und so weiter? Die versammeln sich, falten die Hände und sie sagen, Gott ist bei uns. Ja, und man hat sie ohne Grund gehasst. Und man wird die Christen wieder hassen. Pass auf, so gemütlich, wie wir bisher hatten, bisher ja, waren, so gemütlich wird es nicht mehr sein. Die Gemütlichkeit hört auf. Ein anderer Apologet, Theophilus von Antiochien im 2. Jahrhundert, also nach 2. Jahrhundert nach Christus, der schreibt, die Christen ehren den Kaiser und beten für ihn, aber sie beten ihn nicht an. Wir sollen für die Regierung beten und geistig unterstützen, wo es nur geht. Aber die Regierung muss auch für unser Wohl sorgen, dass wir uns in Freiheit entfalten können. Sie beten nur den wahren Gott. Das haben diese Apologeten geschrieben, dieser Theophilus. Er sagte, der Kaiser ist kein Gott, wohl aber ein Mensch von Gott eingesetzt. Ich finde es ganz toll, diese Gedanken, was ich hier in diesen Schriften gelesen habe. Nicht damit dieser Kaiser angebetet wird, sondern damit er Gerechtigkeit auf Erden bringe. Das, was Paulus in den Römerbrief schreibt. Die Obrigkeit führt nicht umsonst das Schwert. Also, er ist von Gott eingesetzt, aber er ist nicht Gott. Und wie der Kaiser nicht dulden kann, hat er dieser Theophilus geschrieben, dass sein Titel von seiner Untergebenen getragen wird, dass er sagt, ich bin das und das, dieser Kaiser, sondern der Kaiser steht dieser Titel zu. So ist auch Gott. Es gibt nur einen Gott und er trägt diesen Titel. Er ist Herr. Theophilus hat dann weiter geschrieben und dann sagte, bei den Christen findet sich eine Weise der Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle. Sie üben Enthaltsamkeit. Da siehst du, wie die Christen lebten damals. Man bleibt nur einmal verheiratet, hat er geschrieben hier. Keuschheit ist eines der Gebote gewesen, was Rom gar nicht kannte. Und sie üben Gerechtigkeit. Die Frömmigkeit wird durch gute Taten verziert bei diesen Christen. Und er argumentiert, er schreibt an den Kaiser. Der Kaiser ist von Gott eingesetzt, aber er ist nicht Gott. Gott wird anerkannt als die höchste Norm für die Wahrheit. Ein anderer Apologet schreibt aus dem 2. Jahrhundert an den Kaiser und setzt sich für die Christen ein. Die Christen tragen die Gesetze Gottes in ihrem Herzen geschrieben und sie achten die Gesetze des Landes. Sie geben kein falsches Zeugnis. Dann werden die 10 Gebote aufgelistet, was die Christen beherzigen. Sie begehren nichts von anderen Leuten, stehlen sie nicht. Sie ehren Vater und Mutter. Sie tun niemand etwas Böses. Das, was sie nicht möchten, dass sie erfahren oder erleben, das, was man ihnen nicht antut, das tun sie auch niemand anderem. So argumentiert er dort vor dem Kaiser. Sie essen kein Fleisch von der Freibank, also vom Götzenopfern, was damals den Gottheiten geopfert wurde. Das wollen sie nicht. Sie leben auf ihre Art. Entweder haben sie Fleisch oder haben sie kein Fleisch. Aber sie wollen nicht das, was dem Kaiser oder den Gottheiten geweiht ist. Ihre Töchter sind rein und jungfräulich. Sie werden nicht der Prostitution zugelassen oder gegeben. Die Männer enthalten sich jeder ungesetzlichen Beziehung, jeder Unreinheit. Das argumentiert er. Sagt, schau, sie sind ganz anständige Leute. Aber ein Dorn im Auge. Warum? Weil der Teufel die Christen hasst. Das ist das Argument. Pass auf, der Teufel wird die Christen hassen, weil der Trump sehr stark in den USA damals, ja, oder bisher noch von den Christen gefördert wurde. Man hat sogar öffentlich für ihn gebetet. Und jetzt sind die Christen schuld. Er ist nicht an der Regierung gekommen. Man hat die Wahl gestohlen und dergleichen. Diese Argumente werden wieder ins Spiel kommen. Da braut sich was zusammen, liebe Leute. So, sie haben die Waisen gerecht behandelt. Sie haben die Witwen gefördert und dergleichen. Es ist so wichtig. Sie haben alles Gutes getan, aber es wurde nicht anerkannt, gar nicht geschätzt. Und wenn jemand in Not war, legten sie Spenden zusammen und halfen den Menschen in Not aus ihrer Clique, aus ihrer Gemeinde, wo auch immer das war. Oder wenn Ausländer kamen, auswärtige Gäste in ihre Gemeinde kamen, sie haben gleich aufgenommen, sich für sie interessiert, sie herzlich willkommen geheißen. Das sind sympathische Menschen. Aber das wird gar nicht zur Kenntnis genommen. Das interessiert die Welt nicht. Ihr seid nicht von uns. Und ihr seid Bürger einer anderen Welt. Wenn der Sklave, wenn sie konnten, wenn es möglich war, haben sie versucht, Sklaven freizukaufen und freizulassen. Sie leben in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und jeden Morgen und jeden Abend haben sie ihre Andachten. Hochinteressant, was ich da festgestellt habe. Ich werde in den nächsten Tagen auch darüber sprechen. Lebe im Plan Gottes. Die hatten morgens und abends ihre Andachten. Im kleinen Kreis. 2, 3 Leute, Familie, wie sie auch waren. Und sie haben Nahrung genommen mit Danksagung. Also vor dem Essen beten die Christen. Also das fand ich heraus bei diesen Apologeten. Und die sind, oh Kaiser, schreibt er, die sind die, die du verfolgst. Oder Tertullian im 2., 3. Jahrhundert hat er gelebt, schreibt, die Christen sind nicht unnütz und unproduktiv. Sie sind sehr produktiv, auf die kann man sich verlassen. Man klagt uns an, schreibt Tertullian, wir seien bei den verschiedensten Beschäftigungen unproduktiv. Aber von wegen, sagt er, wie kann man behaupten, dass wir unproduktiv sind? Wir essen das Gleiche, wir kleiden das Gleiche, wir führen ein Leben der Gottseligkeit. Altes Wort natürlich. Gewiss, wir benutzen die Dinge, aber maßvoll. Das ist, was Tertullian betont, maßvoll. Wir essen, wir trinken, aber wir saufen und fressen nicht. Das ist, ja, wir missbrauchen alles, was wir haben. Sie missbrauchen das nicht. Christen missbrauchen das Leben nicht. Sie genießen das. Sie haben Geld, aber sie missbrauchen das Geld nicht. Sie wohnen zusammen. Gehen zusammen zum Markt, zum Forum, in die Bäder, in die Geschäfte, in den Werkstätten, in den Ställen und so weiter. Wir gehen unsere Arbeiten nach, wir Christen, genauso wie die Römer. Was ist da ein Unterschied? Und doch, selbst wenn wir die Erde bebauen, wenn wir Handel treiben, die Waren austauschen und so weiter, wir sind ganz normale Bürger. Bloß wir haben einen anderen Herrn. Das ist das Wesentliche. Ich kann wirklich nicht verstehen, sagt Tertullian, wie kann man uns als nutzlos betrachten, als unproduktiv, obwohl wir das gleiche Leben leben, die gleiche Arbeit tun. Ja, es gibt Leute, sagt er, die Grund haben, uns zu beschimpfen. Es gibt Leute, die Grund haben, uns zu beschimpfen, weil wir mit ihnen, mit Leuten, die Verbrecher sind, keine Geschäfte treiben. Weil wir, ja, die Menschen beschützen, dass sie nicht in die Prostitution geraten und so weiter. Wir arbeiten nicht mit den Kuppler und diesen Verbrecherkomplizen zusammen. Mit denen arbeiten wir nicht zusammen. Ganz klar. Mit Kriminellen, mit Giftmörder, mit Zauberer, mit Hexer, mit Sterndeuter. Mit denen arbeiten wir nicht zusammen. Also da haben Sie schon recht. Und es ist sicher eine schlimme Sache für solche Leute, wenn die mit diesen zusammenarbeiten. Aber wir tun das nicht. Wir tun das nicht. Und übrigens, hat Tertullian dann dem Kaiser geschrieben, und übrigens, in den Gefängnissen Roms werdet ihr nie einen Christen finden. Stell mal vor, werdet nie einen Christen finden, höchstens aus religiösen Gründen. Ihr werdet keine Christen finden als Verbrecher. Verstehst? Und das waren die Christen. Und die wurden verfolgt. Denn wir haben von Gott gelernt, in Ehrbarkeit zu leben, hat er geschrieben. Und ich habe mich erschreckt, als ich so alles gelesen habe und ja, was alles so passiert ist. Wir stehen wieder vor solch einer Geschichtswende. Plötzlich über Nacht eine andere Regierung. Kommunismus ist sowieso im Anzug. Sozialismus, Humanismus ist sowieso im Anzug und plötzlich werden wir Christen ganz anders leben müssen. Die größte Verfolgung, und ich muss euch ehrlich sagen, die größte Verfolgung in der Geschichte überall, ging es von Juden aus oder von religiösen Menschen. Wer hat Jesus gekreuzigt? Die Römer, die Heiden? Nein. Die Heiden haben Jesus nicht gekreuzigt. Die hohen Priester. Und die haben das Volk aufgehetzt. Kreuzigt ihn. Oder ruft und schreit, kreuzigt ihn. Die Frommen sind die schlimmsten Widersacher der Gläubigen. Die Frommen. Und ich sage euch eines, in dieser kommenden Epoche, Dekade, es wird nicht länger dauern als vielleicht eine Dekade, die Verfolgung wird ausgehen von der Ökumene, von den Frommen, von den Scheinchristen, von diesen Superfrommen. Ja, ihr seid schuld. Wir haben in dieser Welt keine Komfortzone, ihr Lieben. Wahre Christen werden verfolgt, weil sie Gott über ihr Leben haben. Wir lassen uns nur noch vom Heiligen Geist leiten und nicht von irgendjemand. Das ist ja ein Verbrechen heutzutage. Hör mal zu, wenn jemand sagt, du, ich lasse mich vom Heiligen Geist leiten, ich muss den Herrn fragen, ich kann nicht einfach so dir nichts, mir nichts machen. Mein Leben gehört Jesus. Und schon bist du raus aus der ganzen religiösen Welt. Wer ein echter Christ ist und ein echter Christ sein möchte, der darf kein Weichling und kein Feigling sein, der darf nicht zimperlich sein, wehleidig. Wer Jesus nachfolgen will, der muss wirklich sein Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen. In 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12 lese ich, tatsächlich muss jeder, der Jesus Christus gehört und so leben will, wie es Gott gefällt, mit Verfolgung rechnen. Du musst rechnen. Plötzlich, deine Mutter, dein Vater versteht dich nicht mehr, dein Sohn, deine Tochter versteht nicht mehr. Vor gar nicht so langer Zeit hat mir eine Frau geschrieben, irgendwo aus dem Bayerischen, hat geschrieben, Pastor, seitdem ich Christ bin, meine Tochter will mich entmündigen. Meine Tochter, die denkt, ich bin verrückt geworden, bin nicht mehr normal. Seitdem du an Jesus Christus glaubst und ich lese nichts anderes als die Bibel, die bei uns in der Kirche gepredigt wird. Und meine Tochter will mich entmündigen. Bei mir stimmt was nicht. Was sagen Sie dazu? Diese Frage war eine Möglichkeit, ja, Verfolgung zu vermeiden, besteht darin, ein klares Zeugnis zu geben. Und wenn du nicht mehr verfolgt wirst, dann musst du fragen, du, mit mir stimmt was nicht. Wenn du nicht mehr verspottet, verhöhnt wirst, ausgelacht wirst, auf die Seite geschoben wirst, gemieden wirst, dann stimmt mit dir was nicht. Wenn du das nicht mehr erlebst, wer ein heiliges, gottgefälliges Leben leben will, der muss Verfolgung leiden. In aller Liebe. Bis jetzt lebten wir im Paradies. Bequem in unserer westlichen Hemisphäre. Wir müssen noch Hebräer Kapitel 11, Vers 25, wer ein Moses, der entschieden, Gott nachzufolgen will, wir müssen das Land verlassen. So wie bei Moses. Lieber wollte er gemeinsam mit dem Volk Gottes Unterdrückung und Verfolgung erleiden, als für kurze Zeit gottloses Leben auf dem Königshof zu genießen. Für ihn war Schimpf und Schande lieber als die Schätze Ägyptens. So lese ich hier Hebräer 11. Denn er wusste, wie reich Gott ihn belohnen würde. Im Vertrauen auf Gott verließ er später Ägypten, ohne sich vor dem Zorn des Königs oder Pharaos zu fürchten. Wir entwickeln und bewahren unsere geistliche Stabilität, indem wir gerade unseren Weg gehen mit Jesus. Wie Sadhu Sundar singt, in seinem Lied singt, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz ist vor mir. Und er wurde enterbt. Er war ein Sieg. Sein Vater hat ihn rausgeschmissen, bist nicht mehr mein Sohn, weil er Christ geworden ist und kein Hindu geblieben ist. Ohne Kreuz gibt es keine Krone. Deshalb heißt es in der Bibel, halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Der Teufel greift nach Menschen, die Jesus lieben, die mit Jesus ernst machen, die sich Gott hingeben von ganzem Herzen. Die hasst der Teufel. Diese greift an, sei ein lauer Träger Christ, du wirst nicht verfolgt werden. Keiner wird dich verfolgen. Dir wird niemand leid tun oder Schweres antun. Aber man greift all die an, die radikal mit Jesus gehen. Atheistische Denker versuchen, den Glauben an Gott schlecht zu machen und madig zu machen. Das ist auch heute so ganz normal im Fernsehen. Sobald du irgendwas Vernünftiges sagst, da wirst du schon verachtet, diskriminiert. Man will Gott als den Schöpfer aus den Schulbüchern entfernen. Ja, alles Evolution, obwohl das überhaupt nicht bewiesen ist. Der Darwin hat es nur ein bisschen fantasiert und dann alles nur aus Urknall, wo das auch alles herkommt. Was ist gar nicht bewiesen, aber das wird gelehrt. Aber die Schöpfungsgeschichte, obwohl es auch ein Stück Evolution ist, aus dem ersten und zweiten Tag wurde ein neuer Tag. Aber die Gläubigen werden lächerlich gemacht, rückständig, altmodisch, also überholt und sowieso in eine Schublade gesteckt. Und da musst du jetzt gucken, wie du zurechtkommst. Mach dir das was aus. Weißt du, deshalb ist es, du musst lernen, jetzt schon Schubladen denken. Einfach, ja, das bin ich. Ich weiß, wie in meinem persönlichen Leben, so als ich Christ wurde, dann habe ich meinen Freunden, Kumpels an der Arbeitsstelle gesagt, du, ich trinke jetzt kein Bier. Jetzt, was der Junge holen sollte zum Vesper, kauft mir Milch. Und das ging einmal, zweimal, dreimal gut. Und dann habe ich den Spitznamen bekommen, ich bin Milchapostel. Ich war schon Apostel, Milchapostel. Weißt du, die denken, du bist nicht normal. In Bayern war es nicht normal, wenn man zum Vesper Milch trinkt. Aber ich habe aus Protest einfach, ja, meine Milch. Der hat geholt, mit wieder Willerbei hat meine Milch geholt. Wir müssen lernen, anders zu leben, dass uns das gar nichts mehr ausmacht, dass wir, das ist toll, Milchapostel zu sein, Klimperles Verein. Verstehst du mal, meine Kumpels haben mich gesehen auf einer Freiversammlung in Augsburg und dann fragt er da in der Mittagspause, sag mal, spielst du in einem Klimperles Verein? Wir haben Akkordeon, Mandoline, Banjos und so weiter. Wir haben auf der Straße gesungen, Jesuslieder gesungen und dann bin ich dann im Klimperles Verein. Aber weißt du, das hat mich abgebrüht. Mir macht es gar nichts aus, ob ich Milchapostel bin oder im Klimperles-Verein spiele. Bist du voll, egal. Aber weißt du, wenn du empfindlich bist, wenn du noch nicht gestorben bist, dann legst du dich auf. Ja, der hat mich beleidigt. Da gehe ich gar nicht mehr hin. Die schauen mich schief an. Die grüßen mich nicht mehr. Die wollen mit mir nichts mehr zu tun haben. Ja. Du musst bereit sein als Christ, auch wenn du entlassen wirst aus dem Geschäft. Man wirft dich aus der Sendung raus, weil du nicht ihren Normen entsprichst oder nicht so plauderst, wie die es gerne möchten, dass geplaudert wird. Sie versuchen dir den Ton, die Luft abzudrehen, den Ton ausmachen. Pass auf, was noch kommt. Plötzlich, wir dürfen nicht mehr im Internet das und jenes sagen, weil es so radikal ist. Das könnten die verletzen und das könnte jene verletzen. Das könnten die Moslems verletzen, das könnte die Juden verletzen, das könnte die Atheisten kränken. Ja. Da fühlt sich irgendwo ein Atheist gleich gekränkt und dann macht er gleich eine Anzeige. Die haben mich beleidigt. Ich habe nur den Laufen bei Heilbronn in einem Zelt gesprochen und habe nur so das und das gezeigt. Dann hat mich ein Mann angezeigt, ein Geschäftsmann aus Laufen angezeigt. Ich habe auf ihm mit dem Finger gezeigt, er würde das und das und das treiben. Dabei habe ich nur allgemein und pauschal gesagt. Aber du siehst, landest du ganz schnell beim Gericht. Wer sagt, ohne Gott entartet alles. Wer für Familie und Kinder plädiert, wird gleich ins Reich verfrachtet. Ein Rassist, ein Nazi. Wir sind schon mittendrin und wir merken es nicht. Das Schicksal wird uns noch einholen. Pass auf, die Zeiten des gemütlichen Christentums gehen zu Ende. Der Teufel baut eine antichristliche Stimmung um die Gemeinde Jesu. Ja, die versammeln sich, die stecken ja alle an. Die lieben sich, verstehst du, und die umarmen sich oder küssen sich. Ja, und da passiert all das. Den Christen wird so vieles unterstellt. In Holland war es vor Jahren, und da war ein Bibelmuseum, da war die große Arche sogar noch, ein bisschen nachgebaut, und so ein Freilichtmuseum. Und dann hat jetzt ein Scheich aus Oman ein paar hunderttausend Euro gespendet, und jetzt wurde dieser Park als Orientalis umgenannt. Jetzt wurde ein Mohammed-Haus gebaut, ein Koranhaus, eine Moschee in diesem Freilichtmuseum. Christen werden zunehmend diskriminiert. In Frankreich darfst du nicht evangelisieren. Da wird Evangelisation gleich als Gehirnwäsche gerichtlich verfolgt. Du darfst, ja, oder dass man psychologisch, wenn man einen Altarruf macht, das darfst du gar nicht mehr so frei handeln. Da wird psychologischer Druck ausgeübt und gerichtlich verfolgt. Da muss nur einer anzeigen. Ja, ich bin beim Herrn Matthäus gewesen und er hat gesagt, komm heim, verlorenes Kind. Jetzt wenn du nicht dich bekehrst, gehst verloren und so weiter. Da wird psychologischer Druck ausgeübt. Religiöse Überzeugung verhindert viele Menschen ihre Karriere. Ich denke nur an einen Politiker, ein Europaparlament, ein Italiener, Rocco Buttiglione, der sollte Vizepräsident von der Europäischen Kommission werden. Und weil er, was über Homosexuelle gesagt hat und die biblische Einstellung gehabt zur Rolle der Frau, der wurde gar nicht nummeriert und er musste das Amt sogar quittieren und er wurde entlassen. Man hat ihn nicht mehr gewählt. Unter Druck werden die Menschen gesetzt. In Belgien zum Beispiel, da wird CVJM, christlicher Verein junger Männer, da wird von Geheimdienst beobachtet, was sie machen, wie sie treiben, was ja Religion ist und so weiter, wie verhalten sie sich, was machen sie. Vom Geheimdienst werden sie beobachtet. Und da wurden gerade in Belgien vor gar nicht so langer Zeit amerikanische Jugendliche, die Straßenevangelisationen gemacht haben, abgeschoben. Die sollen nach Hause gehen. Go home. Die Christen in Europa werden zunehmend passiv verfolgt, nicht aktiv, passiv. Diskriminiert und Besserung ist nicht in Sicht. In Ägypten vor gar nicht so langer Zeit, ging durch die Presse, da wurde ein 30-jähriger Mann, war Moslem, bekehrt sich zu Christentum und er wurde gleich von seiner Familie in eine Nervenklinik gebracht. Kerngesunder Mann, 30 Jahre alt. Und die behandelten Ärzte haben ihm gesagt, und er wird hier so lange bleiben, bis er seinen Glauben verleugnet hat, abgesagt hat und wieder zum Islam zurückkommt. Das haben wir in unserer Welt heute gang und gäbe. Selig sind die, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Matthäus Kapitel 5, Vers 10. Das ist gang und gäbe. Die Komfortzone hört auf. Die christliche Religion sollte ausgelöscht werden. Und deshalb sollen die Alten zuerst mal sterben und geimpft werden. Damit die Jugend, mit der Jugend kann man machen, was man will. Die ist es jetzt schon, Entschuldigung, verblödet und verdummt. Die können keine richtigen Schulabschlüsse mehr machen. Und die werden vom Staat gelenkt und gesteuert. Und wir erleben das buchstäblich. Also die jungen Leute, die junge Christen, die brennen nicht für Jesus. Die glühen nicht für Jesus. Die Alten, die haben noch Werte und kämpfen für diese Werte, wenn es möglich ist. Herodes wollte den Johannes den Täufer auslöschen, haben ihn ins Gefängnis gesteckt. Und das Gedächtnis an Johannes den Täufer sollte ausgelöscht werden. Und plötzlich, das Christentum hat sich ausgebreitet durch Jesus Christus, durch die, wo er getauft hat. Und genau Menschen, die Jesus kennengelernt haben, die den ganzen Weg mit dem Herrn Jesus gehen, die tragen die Botschaft weiter wie ein Steppenbrand. Im ersten Jahrhundert, stell mal vor, das ist nachweislich, im ersten Jahrhundert gab es fast 100 Millionen Christen, Gläubige, dass sogar im Kaisers, Paulus, noch zu Lebzeiten von Paulus, sogar im Kaisershaus, grüßt auch die vom Kaisershaus. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und werdet und alles Mögliche euch nachgesagt wird. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn so haben sie die Propheten vor euch verfolgt. Diese Komfortzone. Wir sollen innerlich stabil werden, innerlich stark werden, innerlich mutig und kühn werden. Mit Jesus oder ohne Jesus, egal. Ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das, was mein Leben bestimmt. Es gibt einen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Der Böse kämpft gegen das Gute, gegen Gott. Satan hat seine Anhänger und auch Gott hat seine Anhänger. Und die Frage ist, wessen Anhänger bin ich? Lasse mich sogar vom Teufel missbrauchen, dass ich meine Brüder verklage, verpetze, sie in den Schmutz ziehe und mich sogar gebrauche, dass ihnen schlecht geht. Wir sollen aufpassen, was wir sogar untereinander, miteinander treiben. Wir sind Brüder und Schwestern und wir sollen füreinander da sein, Kinder des Lichtes sein. Und freuen über jeden Bruder, jede Schwester, die glaubt, die Jesus lieb hat. Und der Teufel findet seine Agenten, aber auch der Heilige Geist findet seine Kinder oder seine Anhänger. Und man kann Gott nicht auslöschen. Man kann das Gute nicht auslöschen. Genauso wie man das Licht nicht auslöschen kann. Die Sonne. Die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Und so ist auch die Wahrheit. Die wird wieder aufgehen wie der Mond. So viele Menschen sind noch nicht vorbereitet für das, was kommt. Pass auf. Und mein Gebet ist immer, Heiliger Geist, bitte hilf, dass wir stark sind, wenn es soweit kommt. Und wir gehen dem Ende entgegen. Die Bibel redet darüber. Und wir sollten nicht gleich jeden Fehler krumm nehmen und gleich ein Drama, eine Tragödie, einen Skandal draus machen. Großzügig sein. Gott hat so viel Vergebung und wir sollen einander vergeben und wir sollen uns selbst vergeben und gar nicht so groß nachtragen, die Sache. Das will gelernt sein und die meisten können es nicht, wenn es darauf ankommt. Ich werde nie vergessen, ich bin in St. Petersburg, das ist, ja, und da ist ein Junge, der will unbedingt mir ein Lied vorspielen. Und ich habe gesagt, ja, es war nichts was Besonderes. Und er wollte unbedingt das Lied vorspielen. Und dann hat er das Lied vorgespielt, so einfach so Ohrwurm war das eigentlich, was er gelernt hat als Bub. Und aber dann hat der Vater gesagt, für dieses Lied hat der Junge gespielt, als wir ins Gefängnis gingen, als wir abgeholt worden sind vom KGB. Und dann die alten Leute, und die haben alle gezittert und geheult und, verstehst du, was sie gemacht haben? Und der Junge nahm die Gitarre und der konnte gar nicht richtig spielen, der hat einfach nur draufgeschlagen und das Lied gesungen. Und so sind wir marschiert ins Gefängnis. Und dann habe ich das Lied jetzt richtig verstanden und es richtig mir zu Herzen genommen. Guck mal, wenn die Alten schweigen, werden die Steine schreien, die Kinder werden singen, was auch immer. Ich will das nur sagen. Und wir sollten auch unsere Kinder üben und lehren, dass sie stark sind, dass sie mutig sind, dass sie sich nicht unterdrücken lassen oder dass sie nicht von den Medien manipuliert werden. Der Teufel herrscht entweder durch Manipulation, die Schlange in dem Paradies, oder durch Dominanz, der Drache in der Offenbarung. Ja, sind wir wirklich gerüstet? Sind wir gestärkt, dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen? Satan hasst die Anhänger Jesu, weil sie Jesus hassen. Satan hasst sie. Nicht nur, weil sie Christen sind, auch die könnten genauso Buddhisten sein, aber weil sie glauben, er ist der einzige Weg, er ist die Wahrheit und das Leben, er ist die Auferstehung, er ist alles, ist A und O, Alpha und Omega. Und das ist nämlich das Verrückte, weil, falls sie an Jesus glauben, nicht weil sie Christen sind, weil sie dort in irgendeinem Verein sind. Du kannst in Körperschaft des öffentlichen Rechts sein, aber das ist für sie gar nicht so wichtig. Den Teufel interessiert, glaubst du wirklich an Jesus? Ist er dein absoluter Herr? Jesus ist so ergangen. Paulus ist so ergangen. All diesen, die Heiligen, die den guten Kampf des Glaubens gekämpft haben, all denen ist er so ergangen. Einer seiner Nachfolger meinte einmal, oder Jesu Jünger meinte, als sie so am Mittag miteinander aßen und zusammensaßen, dann sagt du, mit mir stimmt was nicht. Ich bin irgendwie verkehrt. Heute hat noch niemand mich beschimpft als Christ. Heute hat noch niemand mich bespuckt oder geschlagen. Herr, mit mir stimmt was nicht. Hast du schon auch so gefragt? Mit mir stimmt was nicht? Er wusste, dieser Gläubige wusste, ja, wenn ich zu Jesus bete, ihn anbete, dass ich dann angespuckt, beleidigt, für dumm behandelt werde. Wenn wir lügen und so weiter und da bestraft werden. Das ist okay. In der Bibel heißt es, niemand soll als ein Dieb oder ein Lügner oder was weiß ich beschuldigt werden. Aber wenn du Jesus liebst und sagst, Jesus ist mein Herr, dann bekommst du gleich automatisch Widerstand. Dann mag man dich nicht, weil man versteht dich nicht. Du bist irgendwie Bürger aus einem anderen Planeten. Verfolgung sollte ein Normalzustand sein, wir Christen. Und das will ich hier einfach sagen, ob das passt oder nicht. Das muss zu unserem Leben gehören, als Knechte und Mägde Gottes, dass man uns verachtet, weil wir Gott gehorchen, weil wir Gott fragen müssen, weil wir uns nach Gott orientieren. Was würde Jesus tun? Der Teufel will nicht, dass wir für Gott arbeiten und Jesus lieben. In der Bibel heißt es, habe ich euch ja gelesen, alle, die Gottesfürchtig leben wollen in Jesus Christus, werden verfolgt. Jesus wurde nicht verfolgt, weil er die Sünden einen Namen nannte, sondern weil er sagt, Gott ist mein Vater. Deshalb wurde Jesus verfolgt, weil er behauptete, er handelt im Auftrag Gottes, er vergibt den Menschen die Sünden, nicht weil er die Sünde so und so und so nannte. Gott erlaubt Verfolgung, um uns in sein Königreich zu ziehen, dass wir sagen, oh Gott, so bald wie möglich, Herr, komme bald, Herr Jesus. Ich halte diese Welt nicht mehr aus. Verfolgung befreit uns von dem Verlangen, Menschen zu gefallen. Ja, ich möchte Gott gefallen. Das bewahrt uns. Ich möchte Gott dienen, ich möchte Gott nicht beleidigen, ich möchte Gott nicht kränken. Verfolgung hilft, dass unser Herzen nach zum Himmel ausgerichtet ist. Verfolgung gibt uns die Möglichkeit, dass wir in der Liebe wachsen, zusammenwachsen. Wir kämpfen zusammen, wir kämpfen gegen einen Feind. Gott hat 12 Stämme gewollt. Und jeder Stamm solle für sich sein, in Israel damals, jeder Stamm solle für sich sein. Aber wenn es um den Kampf geht, die stehen alle 12 zusammen und die greifen wie ein Mann den Feind an. Verfolgung ist eine der besten Möglichkeiten, was wir hier auf Erden haben, um zum Ebenbild des Herrn hineinzuwachsen. Er wurde verfolgt, warum soll ich nicht verfolgt werden? Es ist unangenehm, was ich hier sage, aber es ist wirklich wahr. Und gerade die Narben, was du jetzt von den Gottlosen bekommen hast, gerade diese Narben werden dich in der Ewigkeit auszeichnen. Jesus zeigte seine Wunden und wurde erkannt an seinen Wunden, dass er ist es, in den sie gestochen haben. Und diese Narben werden in der Ewigkeit deine Orden, deine Auszeichnung sein. Und wir haben sogar ein Siegel in der Bibel, wo die Märtyrer, die Seelen unter dem Altar. Verfolgung gibt uns einfach diese Möglichkeit, in der Liebe Gottes zu wachsen, in der Gnade Gottes zu wachsen, immer mehr von Gottes Gnade und Liebe abhängig zu sein. Ich weiß, es tut weh, verletzt zu werden. Aber jetzt musst du schon abgebrüht werden, einen dicken Panzer dir anlegen, dass es dir gar nichts mehr ausmacht. Puh, ja, ist der Ruf mal ruiniert, kannst du leben ungeniert, hat einer unserer Dichter gesagt. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns stark machst, auch in den Zeiten, die noch kommen werden. Und es wird nicht so ruhig bleiben, wie es bisher gewesen ist. Schwere Zeiten bahnen sich an, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Lieber Heiland, bitte hilf auch den Christen in Amerika, ganz besonders. Ich möchte für die amerikanischen Christen beten, denn die werden die Ersten sein, die hier in dieser Drangsal in den nächsten Tagen kommen werden. Aber dieser Drangsal wird auch zu uns kommen. Und was dann? Herr Jesus, ich weiß, es ist etwas Schwieriges, stark zu sein in der Verfolgung, in der Verachtung, in der Ablehnung. Aber du gibst uns die Kraft des Heiligen Geistes. Sonst brauche ich nicht die Kraft. Sonst brauche ich diese Kraft überhaupt nicht. Aber du willst uns stärken, damit wir in der Schwachheit stark sind. Danke, Herr Jesus, für diesen Tag und danke für diesen Gottesdienst. Amen.